Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast in der 104. Episode. Ich bin Tobias Weckenbrock und bin für euch am 21.09.2024 der Host. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein ganz lebensnahes Thema und ein etwas komplexeres politisches. Und über Sport. Ich weiß gar nicht, ob ihr gemerkt habt, dass mein Kollege Luca und ich uns vorgenommen haben, immer mal wieder einen kleinen Blick auch in den Castrop-Rauxeler Sport zu werfen. Dann, wenn es passt. Auf jeden Fall ist heute auch wieder Sportreporter Lars Biermann im Studio. Und mit dem spreche ich über den ersten Castrop-Rauxeler Sportler in der Fußball-Champions League. Vorher reden wir über Messertaten. Dazu gab es nämlich kürzlich eine einigermaßen absurde politische Debatte mit überraschenden Wendungen und wahren Fakten. Diese Fakten habe allerdings dann letztlich ich selbst recherchieren müssen. Mein erster Studiogast aber ist Roman. Mit dem spreche ich gleich über einen Castropper, der vor einem Jahr noch 140 Kilo auf die Waage gebracht hat. Wie er es geschafft hat, auf 87 Kilo runterzukommen, was ihn bewogen hat und wie er sich heute fühlt, hat er Roman erzählt. Und wie ihr das von uns kennt, gibt es zuerst aber die Kurznachricht. Schließungen. Globus, die Einzelhandelskette aus dem Saarland, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie in Nordrhein-Westfalen drei ihrer XXL-Läden schließt. Einer davon ist in Essen, einer in Wesel und die Filiale in Castrop-Rauxel, die bleibt. Die hat gerade ihren zweiten Geburtstag gefeiert und am Standort Siemensstraße, da läuft es offensichtlich ziemlich gut für Globus. Lieferengpass. Diabetiker haben es in Deutschland zurzeit wohl schwer, an das Medikament Ozempic zu kommen. Grund ist, dass das Mittel von vollkommen gesunden Menschen zum Abnehmen verwendet wird, nachdem einige Promis und Influencer im Netz von den Folgen und Erfolgen berichtet haben. Für die Apotheker und vor allem für die Patienten, nämlich die mit Diabetes, ist das aber total problematisch. Manches Regal in Castrop-Rauxel ist schon leer. Einige Apotheker haben gesagt, dass allerdings kein Grund zur Panik bestehe. Irgendwie würde man es doch immer noch schaffen, das Medikament zu besorgen. Querelen. Nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass das Restaurant und der Tanzpalast Mythos geschlossen bleibt, haben wir uns in dieser Woche mit den Eigentümern des alten Fachwerkhauses in Habinghorst unterhalten. Sie erzählen uns zum Teil ganz andere Versionen der Geschichte als der Pächter, mit dem wir letzte Woche sprachen. Letztlich geht es offenbar um mehrere offene Nebenkostenabrechnungen. Wenn die vorgelegt würden, sagt uns der Pächter, dann würde er auch zur Schlüsselübergabe erscheinen. Fakt ist jedenfalls, das Mythos und Pächter Marvin Michalek wird es wohl so nicht mehr geben. Es soll aber schon Interessenten geben, die es weiter betreiben wollen. Ende offen, was aus der 110 Jahre alten Gaststätte an der Borkhagener Straße wird. Geflickt. Der EOV hat die Östricher Straße am Stadtrand relativ aufwendig mit heißem Asphalt saniert oder sagen wir geflickt. Rund 70 Tonnen haben die Bauarbeiter über die schlimmsten Schlaglöcher der Buckelpiste verteilt. Zuletzt galt auf der Straße zwischen Dingen und Deininghausen tatsächlich Tempo 10. Nach der Sanierung soll dann wieder Tempo 30 gelten. Und auf lange Sicht hofft man, dass nach Eröffnung des Gewerbegebiets von Segro nebenan die Straße nochmal von Grund auf neu gemacht wird. Auch hier Ende offen. Ich freue mich über meinen Studiogast heute. Das ist der Roman Lachowitz. Du bist nicht zum ersten Mal im Podcast, ne?
Nee, ich war schon mal zu Gast. Ist ein schönes Wiedersehen.
Ja, wunderbar. Heute wollte ich mit dir sprechen über eine spezielle Person, über die du berichtet hast, die in Castrop, bewusst Castrop-Altstadt, durchaus bekannt ist, aber wohl auch in der ganzen Stadt, als Schlüsseldienstbetreiber und als Werkzeugvermieter. Und der Name ist Martin Dietberg. Warum warst du bei Tool of Time beziehungsweise bei Martin Dietberg zu Gast?
Ja, Martin Dietberg ist im Raum Castrop sehr bekannt für seinen Schlüsseldienst und für seine Werkzeugvermietung, wie du schon gesagt hast. Aber der hat auch eine Geschichte hinter sich, nämlich hat er mal 140 Kilogramm gewogen und wiegt jetzt nur noch 87 Kilogramm. Das ist ja schon relativ viel, was er da abgenommen hat.
Wow, und krass.
Der Prozess war gar nicht so lang, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Also okay. Er hat zum einen natürlich durch viel Sport abgenommen. Er hat auch schon immer regelmäßig und viel Sport gemacht, vor allem den Krafttraining, hat dann aber auch eine Magenverkleinerung gemacht.
Darüber hat er dir ganz offen erzählt, wie das so abgelaufen ist oder wie?
Genau, der war super offen, was das anging, hat ganz viel erzählt, auch ganz viel Privates erzählt. Und das war total interessant, fand ich, weil man hört ja normalerweise nicht so privat die Einblicke von Leuten, die so viel abgenommen haben, sondern oft ist es ja so ein bisschen so ein Thema, wo die Leute sensibel werden und vielleicht nicht so gerne darüber reden, aber bei ihm war das ganz anders.
Ja, wobei es ja bei ihm auch offensichtlich ist, ne? Wir haben Fotos auch gegenübergestellt, wie er aussah und wie er heute aussieht. Würdest du sagen, er sieht gesund aus heute, wenn man so viel Kilos verliert, könnte es ja auch hager wirken.
Nee, im Gegenteil. Also ich finde, er sieht total fit aus und munter und wirkt wie ein ganz neuer Mensch, nachdem er da abgenommen hat. Also auf den Fotos ist er fast nicht wiederzuerkennen.
Okay, krass. Was hat ihn denn dazu bewogen, wenn wir mal damit anfangen wollen? Warum hat er damals entschieden, das ist zu viel, ich höre auf?
Ja, Beweggrund war vor allen Dingen, dass er irgendwann starke Schmerzen in den Knien hatte, im Rücken. Er konnte sich gar nicht mehr richtig bücken. Und dann hat er sich selber gesagt, er will so nicht mehr weiterleben, er möchte jetzt was ändern. Und da er schon immer viel Sport gemacht hat, war der Weg dann nicht so, oder war die Entscheidung nicht so schwierig, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich abnehmen.
Also Sport als Aspekt hattest du schon genannt. Wie hat er das dann konkret gemacht?
Genau, Sport war der eine Punkt. Der andere Punkt war dann eben die Diät und die Magenverkleinerung. Die Diät hat ihm nicht so gut gefallen. Da hat er öfters betont sogar, dass das der schlimmste Part überhaupt an der ganzen
Okay, warum? Weil er gerne war. Chips mag oder Süßigkeiten oder?
Weil er sich einfach nicht so gut darauf umstellen konnte. Also ihm hat nicht gefallen, dass er dann nicht mehr essen konnte, was er will und wie viel er will. Und er hatte irgendwann schnell genug von der Diät. Also zum Beispiel hat er auch erzählt, bei der Vorbereitung auf die Magenverkleinerung hat ihm ein Ernährungsberater gesagt, er soll mehr Zucchini essen. Ein Beispiel natürlich nur. Da hat er gesagt, verpiss dich, ne? Du sagst mir gar nicht, was ich hier zu essen habe und was nicht. Naja, und dann nach der Magenverkleinerung muss er dann eben mehr darauf achten, was er isst und was nicht, aber kann wieder alles essen.
Ah, da war ein Stichwort. Magenverkleinerung. Was heißt das?
Genau, also bei der Magenverkleinerung hat er sich ein Stück Magen entnehmen lassen, sodass er eben weniger Platz hat, weniger essen kann und dadurch natürlich auch nicht wieder zunimmt.
Das heißt also, wenn er jetzt ein Schnitzel isst, ist er einfach satt, wenn er die Hälfte auf hat. Und früher hat er noch ein zweites bestellt. Oder genau. Wie stelle ich mir das vor?
Man kann sich das so vorstellen, wenn er sich eine Portion Currywurst bestellt, isst er 3 Stückchen Würstchen und 12 Pommes und dann ist er fertig. Dann ist er satt und dann war es das auch.
Okay, ist das denn für ihn nicht dann unbefriedigend? Also hinterlässt das nicht so ein Gefühl von, ach, früher konnte ich mehr essen, da war irgendwie auch schön?
Nein, gar nicht. Also ich hatte das Gefühl, er findet das total gut, weil er jetzt wieder essen kann, was er will und weil er nicht irgendwie Zucchini essen muss und einen strikten Ernährungsplan hat. Und er weiß selber, sein Körper sagt ihm, wann er genug hat, er weiß selber, wann er aufhören muss zu essen. Er kennt die Konsequenzen. Ich glaube, da hat er schon ein paar Erfahrungen gemacht, die ihm das Gegenteil bewiesen haben.
Dieser operative Eingriff, war das denn nicht ein großer Eingriff, ein anstrengender auch für ihn körperlich oder hat er davon nicht so viel erzählt?
Davon hat er nicht so viel erzählt, ehrlich gesagt. Ich hatte auch das Gefühl, dass das gar nicht so das Hauptthema war, worum es bei ihm geht beim Abnehmen, sondern dass er eben auch viel durch den Sport kompensiert hat, weil er ja sowieso schon immer Sport gemacht hat und auch gerne Sport gemacht hat.
Jetzt ist er natürlich nicht der Einzige, der mit Übergewicht zu kämpfen hat. Wollte er vielleicht auch deshalb anderen irgendwie Mut machen oder was ist so sein Motiv dahinter jetzt gewesen?
Er hat jetzt gar nicht klar gesagt, dass er jetzt jedem Übergewichtigen Mut machen will zum Abnehmen oder zu einer Magenverkleinerung. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er wirklich ein starker Verfechter davon ist, dass man sich wirklich um sein Gewicht kümmern sollte und dass man gucken sollte, dass man auch vor allen Dingen zufrieden mit seinem Körper ist. Weil ich glaube, es ging ihm gar nicht so um den gesundheitlichen Aspekt, abgesehen natürlich von den Schmerzen, aber es ging auch einfach darum, dass er sich nicht mehr wohlgefühlt hat in seinem Körper.
Vielleicht letzte Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Muss man das selbst bezahlen oder zahlt da die Krankenversicherung?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich vermute aber, dass man es selber bezahlen muss.
Okay, und da sind wir dann bei seinem geschäftlichen Teil. Er hat ja ein kleines Unternehmen. Ich glaube, sein Sohn ist da auch tätig. Was hat er über das Unternehmen erzählt? Lief das in der Zeit ganz normal weiter oder wie läuft es jetzt?
Also das Unternehmen gibt es ja jetzt schon seit 2011, also schon über 10 Jahre. Sein Sohn ist auch schon seit 10 Jahren im Geschäft und es läuft ganz gut bis jetzt. Ich würde sogar sagen, es läuft besser denn je. Okay. Er hat mir nämlich auch erzählt, dass der Schlüsseldienst sonst eher eine Sache war, die er nebenbei gemacht hat.
Okay.
Jetzt hofft er, den Winter mit dem Schlüsseldienst überbrücken zu können, weil er sonst viele Gartengeräte vermietet, die man im Winter ja nicht braucht.
Das heißt, wenn man einen Schlüssel verloren hat, kann man sich bei Martin Dietbeck melden. Es gibt da ja auch andere Anbieter, die wollen wir jetzt nicht schlecht reden, aber was zeichnet ihn aus mit seiner Schlüsseldienststelle?
Also zum einen öffnet er natürlich Türen, weil man sich ausgeschlossen hat, aber er fertigt auch selber Schlüssel an und fräst alle möglichen Arten von Schlüsseln, ohne jetzt anzufangen, die aufzuzählen. So, und das Besondere an seinem Schlüsseldienst ist nämlich, dass er einen Pauschalpreis nimmt. Das heißt, da kommen keine versteckten Kosten auf einen zu, alles hat einen Festpreis, ist alles geregelt, steht alles auf der Website. Und es gibt eben auch viele Schlüsseldienste, dafür sind Schlüsseldienste ja auch oft bekannt, dass das eben Betrüger sind und dass die dann vor der Tür stehen, die Tür öffnen und auf einmal kostet es mehr als doppelt so viel als vorher vereinbart.
Also da ist man an einer guten Adresse und wenn man Tipps braucht, wie man abnimmt, kann man vielleicht auch einfach mit Martin Dietberg nochmal ein Wörtchen wechseln. Roman, vielen Dank für den Einblick.
Danke auch.
Für das zweite Thema des Tages müssen wir mal wieder einen kleinen Rollenwechsel machen, denn da war ich als Moderator hier im Podcast selbst derjenige, der es recherchiert hat und da habe ich mir kompetente Hilfe geholt. Im Studio ist jetzt nicht mehr der Roman, sondern der Fabian, Fabian Hollenhorst. Moin Fabian.
Hi Tobi, grüß dich.
Genau, wir haben besprochen, dass wir über das etwas sperrige Wort Waffenverbotszonen sprechen und da habe ich ein bisschen recherchiert, genau.
Genau, sperriges Wort, aber zuletzt in aller Munde, spätestens seit der Messerattacke in Solingen wieder ganz heiß diskutiert, auch in der Lokalpolitik und deswegen natürlich auch etwas für uns zum Recherchieren, in dem Fall für dich.
Absolut.
Tobi, erzähl mir doch mal, was sind erstmal Waffenverbotszonen, um vielleicht mal die Grundlage zu schaffen?
Es gibt Waffenverbotszonen in Großstädten, zum Beispiel in Köln oder in Düsseldorf, aber nicht über das ganze Stadtgebiet verteilt, sondern letztlich in Bereichen, wo es häufiger zum Einsatz von Waffen kam, also zu, naja, kriminellen Taten. Und weil man irgendwie aus Erfahrung weiß, dass es an den Stellen besonders schwierig ist, hat man dann mit der Polizei und der Landesregierung zusammen eben einzelne Zonen definiert und die dann als Waffenverbotszone proklamiert. Da sind dann Schilder aufgehängt und da steht meist dann eine gewisse Zeit, also weiß ich nicht, am Wochenende, Freitag und Samstagabend von 18 bis 24 Uhr oder bis zum nächsten Morgen um 3 Uhr ist hier das Mitführen von Waffen nicht erlaubt. Das ist eine Waffenverbotszone.
Du hast schon eins angesprochen, Großstädte. Wir jetzt hier befinden uns im schönen Castrop-Rauxel. Ja. Keine Großstadt, aber auch keine Stadt, die jetzt in der Regel einen Ort hat, wo ein Massenauflauf stattfindet. Wir haben ja unsere schöne Altstadt, wir haben Ickern, wir haben viele belebte Stadtteile. Wie schätzt du denn die Lage ein? Kann es in Castrop-Rauxel überhaupt eine Waffenverbotszone geben und wie sollte die dann aussehen, wenn sie da wäre?
Ja, offen gestanden ist genau das ein Punkt, wo man eigentlich sagen kann, schwierig. Denn natürlich gibt es hier Bereiche, wo sich Leute tendenziell eher unsicher fühlen als anderswo. Ich sag mal, in einem Wohnviertel in Becklem oder mitten im Herzen von Frohlinde sieht es da nochmal anders aus als jetzt vielleicht auf dem Berliner Platz oder hinter dem Hauptbahnhof rund um die Wartburgstraße oder Lange Straße ist ja immer so ein Stichwort, wo die Menschen einfach irgendwie sagen, wir fühlen uns hier nicht mehr so sicher. Aber letztlich habe ich ja im Prinzip auch diese Frage an die Polizei gestellt. Wo gibt es denn in Castrop-Rauxel überhaupt Vorkommnisse von Messergewalt? Und da konnte uns die Polizei tatsächlich aus ihrer sogenannten Eingangsstatistik, das sind also Fälle, wo sie alarmiert werden, dass da jemand mit einem Messer oder einer Waffe hantiert im öffentlichen Raum, nur sagen, dass es bisher in diesem Jahr 7 solcher Fälle gab, aber eben nicht alle irgendwie an einer Stelle, sondern überall.
So, und da sind wir jetzt beim Punkt. Ich glaube, ein Fall war ja auch an der Ampel irgendwo in Henrichenburg. Da richten wir jetzt ja keine Waffenverbotszone ein. Wenn das einer von 7 Fällen in einer Stadt ist mit über 70.000 Einwohnern, dann kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass die Fälle sich sehr verteilen oder gibt es Hotspots?
Eben solche Hotspots lassen sich aus den Polizeistatistiken nicht ausmachen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber da, wo so Kirmes, Veranstaltungen, Stadtfeste sind, da ist es ja immer gefährlicher und so. Auch das ist möglicherweise im Gefühl der Menschen so, aber auch das lässt sich jetzt statistisch gar nicht sagen. Außerdem muss man dazu dann auch sagen, bei einer Veranstaltung, einer offenen, wie Castrop kocht über zum Beispiel, ist sowieso das Mitführen von Waffen ohnehin laut Veranstalter schon nicht erlaubt. Also da braucht man eigentlich nicht noch explizit so eine Waffenverbotszone. Dennoch, man hört ja da immer so raus, es gibt so ein Bedürfnis der Menschen, irgendwie sicherer zu sein. Und darum gab es letztlich, glaube ich, auch diesen politischen Antrag. Also das ist irgendwie insgesamt eine relativ, naja, vielleicht schräge, vielleicht auch populistische Geschichte, die da jetzt gerade so abgelaufen ist, ist mein Gefühl.
Und der Antrag kommt ja nicht von, ich hätte ihn jetzt im CDU-Lager gesehen, gerade die Union macht ja einen großen, ja, aus dem Sicherheitsgefühl der Menschen, glaube ich, ihre Politik gerade sehr, sehr prominent. Ja. Der Antrag kommt aber von Rot-Grün.
Genau, das war irgendwie so eine komische Locke in dieser Geschichte, dass Rot-Grün einen Antrag schreibt, der war 4 Seiten lang an den zuständigen Ausschuss für Ordnung und Sicherheit. Das war total ungewöhnlich. Und die hatten dann tatsächlich auch Statistiken in ihrem Antrag, dass die Zahl der Messertaten ja zugenommen hat. In der Tat, es gibt vom Landeskriminalamt eine Erhebung, wo drin steht, die Zahl der Messergewalttaten nimmt zu. Aber diese Zahlen, die Sie da jetzt drin hatten, explizit auf Castrop-Rauxel bezogen mit Hunderten von Vorfällen, die ließen sich jetzt für uns gar nicht recherchieren. Also ich selbst habe mich gefragt, von wie vielen Messertaten haben wir denn berichtet? Weil letztlich sind das ja Gewalttaten, Raubüberfälle oder so, die wir immer spitz bekommen. Und mir sind da gar keine richtigen eingefallen. Wir haben dann tatsächlich nochmal recherchiert und es waren dann auch nicht mehr eben als diese 7 Vorfälle. Also ein Antrag von Rot-Grün, der relativ rigide, relativ wir hier innere Sicherheit und so tatsächlich mit auch wirklich 7 Punkten oder 8, wo drin stand, was genau gefordert wird und dass man bei Festen und Veranstaltungen und an bestimmten Straßenzügen ja darüber nachdenken müsse, das ist mir in meiner Zeit hier so in dieser Form auch eigentlich noch nicht untergekommen.
Fand der Antrag denn Anklang bei der Union?
Die Union hat sich auch gewundert, denn in der Tat hieß es dann von Michael Schneider, der in dem Ausschuss für die CDU gesprochen hat, interessant, dass so ein Antrag von Rot-Grün kommt. Man müsse ja mit Augenmaß vorgehen, man dürfe da jetzt nichts überstürzen, man müsse genau prüfen, die Hintergründe. Also im Prinzip genau die entgegengesetzte Sache, die man erwartet hätte. Nämlich CDU schreibt einfach mal einen Antrag, um so ein bisschen einzuzahlen aufs Thema innere Sicherheit, und Rot-Grün sagen, nee, Moment mal, da müssen wir ja erstmal die Zahlen abchecken und so. Genau umgekehrt ist es gelaufen. Und interessanterweise ist dieser Antrag dann auch in der Versenkung verschwunden. Also nach dieser Ausschusssitzung geht es ja dann eigentlich weiter, dass dieser Antrag auch im Rat verhandelt wird. Da fand er dann aber nicht mehr statt, ist von der Tagesordnung runtergenommen worden.
Also ein kurioses, kleines Politik-Scharmützel, über das wir hier auch irgendwie sprechen können. Auf jeden Fall was Außergewöhnliches, was die Castrop-Rauxel Lokalpolitik so nicht sieht. Ich glaube auch, da werden wir erstmal nichts von hören, dass jetzt die SPD und die Grünen, die ja die Koalition hier bilden, groß auf das Thema Sicherheit setzen. Wenngleich glaube ich auch, das Interesse und das Bedürfnis der Menschen auch an den beiden Parteien nicht vorbeigehen dürfte.
Ja, man muss das auch ernst nehmen. Wir machen das jetzt ja hier ein bisschen vielleicht uns auch lustig über diese politische Locke, die da gedreht wurde, die dann wieder einkassiert wurde und so, aber letztlich steckt ja ein ernstes Thema dahinter. Es ist für die Menschen wichtig, sich sicher zu fühlen, und eine Waffenverbotszone könnte ja vielleicht ein Mittel sein, um Leute abzuschrecken, aber da hat mir auch die Polizei gesagt, es gibt schon sehr, sehr viele Regelungen, es gibt zum Beispiel Trageverbote, die sie verhängen können an Einzelne, die schon mal mit Waffen erwischt wurden und so, also da hat mir die Sprecherin der Polizei wirklich ein paar Maßnahmen genannt, die eigentlich viel, viel realistischer sind für Castrop-Rauxel, und ich glaube, dass wir natürlich auch mit einer Waffenverbotszone niemals verhindern könnten, dass ein potenzieller Täter trotzdem mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ne? Das zeigen ja auch solche Vorfälle wie in Solingen letztlich, ob da irgendwas verboten ist oder nicht, ist denen ja egal. Also es ist sowieso, zum Beispiel Springmesser, Butterflymesser, alles verboten, tauchen ja trotzdem immer wieder auf.
Genau, und wenn wir von unseren Standorten hier ausgehen, und das haben wir auch im Zuge von Massenschlägerei und anderen Vorfällen deutlich gemacht bekommen von der Polizei, es gibt Maßnahmen, es gibt eine Erhöhung der Polizeipräsenz, wenn sie denn gefordert ist, es gibt dieses Sicherheitsgefühl schaffen, und da stehen natürlich, du hast sie angesprochen, Berliner Platz und Lange Straße, auch ein bisschen immer im Fokus.
Total.
Wenn es jetzt in Merklinde oder wo auch immer passieren würde, dann würde es da vielleicht mehr in den Fokus rücken. Aber es gibt natürlich Maßnahmen der Polizei, die immer wieder aufgegriffen werden, die auch gar keinen Zeitraum haben. Und dann steht nun mal tags und nachts über ein Polizeiwagen an markanten Orten und überwacht da mal die Lage.
So ist es. Genau. Und wer das genauer wissen will, ich habe es natürlich ausführlich geschrieben, das hier alles wiederzugeben, ist, glaube ich, ein bisschen umständlich. Wir würden uns total freuen, wenn ihr, liebe Hörer, dafür auch mal ein paar Cent in die Hand nehmen würdet, um unsere unser Plus-Abo auszuprobieren. In unserem Plus-Artikel steht nämlich eigentlich noch sehr viel mehr zu diesem Thema. Und ich danke dir, dass du diese interessierten Fragen hier gestellt hast.
Tobi, ich danke dir fürs Recherchieren. Wirklich sehr ausführlich, sehr lesenswert. Ich kann es auch nur ans Herz legen.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Und jetzt habe ich noch einen Studiogast und das machen wir, wie glaube ich, schon vor 2 Wochen mal. Wir wollen mal über den Sport in Castrop-Rauxel sprechen und Lars Biermann ist da eigentlich der kompetenteste Ansprechpartner. Moin Lars.
Hi.
Diese Woche gab es ein Fußballspiel mit Castrop-Rauxeler Beteiligung im ehrwürdigen Bernabeu-Stadion von Madrid, stimmt's?
Richtig, ja. Am Dienstagabend traf der VfB Stuttgart im Santiago Bernabeu auf Real Madrid und in der Startelf stand Chris Führig.
Hey, welche Ehre. Wahrscheinlich mit einem ganz normalen rot-weißen Trikot des VfB, nicht mit blau-gelben Stadtfarben. Aber wie ist es denn gelaufen für Chris? Ich meine, Real Madrid hat gewonnen, das wissen die meisten Hörer. Du hast dir genauer angeschaut, wie Chris da so aufgetreten ist, ne?
Ja, genau. Erstmal hat der VfB Stuttgart 3-1 verloren. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres, als gegen Real Madrid 3-1 zu verlieren. Aber ja, Chris hat sich eigentlich ganz gut angestellt, war auf der Außenbahn unterwegs, hat ein paar Offensivaktionen ganz gut mit eingeleitet, hat da ja wie gewohnt für Wirbel gesorgt. Ja, ab und zu waren dann die Weltstars von Madrid dann auch ein bisschen zu schnell für ihn. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Flügelstürmer Rodrigo mit einer Körpertäuschung ihn so ein bisschen auf den Boden gesetzt hat. Aber Alexander Nübel konnte den Ball dann fangen. War halb so wild und nach gut 60 Minuten war der Auftritt dann vorbei, da wurde er ausgewechselt.
Du verfolgst ja schon ein bisschen länger, was Chris Führig macht. Ich meine, er ist auch Nationalspieler geworden nach jetzt einer natürlich überragenden, grandiosen Saison seines ganzen Teams. VfB Stuttgart hat ja alle überrascht in der vergangenen Spielzeit. Glaubst du, dass Chris da noch weiter für gute Schlagzeilen sorgen kann? Oder hängt das schon sehr damit zusammen, wie so die Dynamik der gesamten Mannschaft abläuft in dieser Spielzeit?
Ja, gut, er ist erst 26 Jahre alt, also im besten Fußballeralter, könnte man sagen, hat, glaube ich, jetzt auch über 20 Millionen Euro Marktwert. Wenn ich das so richtig gesehen habe, die Stuttgart-Fans aktuell ein bisschen skeptisch, was so seine Leistung angeht, weil sich auch der Schweizer Rieder, für den er auch ausgewechselt wurde, Fabian Rieder, sich da so ein bisschen anmeldet in Stuttgart. Aber ich glaube, sky's the limit für ihn. Er ist halt so ein Spieler, den man in Deutschland nicht so oft hat, so dieser dribbelstarke Einzelspieler. Also hat da so ein bisschen einen kleinen USP für sich.
Müssen wir also noch 10, 15 Jahre warten, bis er dann bei Wacker Oberkastrop aufläuft, oder?
Ja, das wäre ja zumindest Premiere. Er hat ja noch nie in Castrop-Rauxel gespielt, ist ja hier geboren, aufgewachsen. Hat aber bei der SG Suderwich in Recklinghausen das Fußballspiel gelernt. Ist jetzt anders als unsere anderen bekannten Profis oder Ex-Profis, hat er nie hier in der Stadt gespielt. Wäre ja ganz schön, sein Bruder spielt ja immer noch auf Schwerin.
Und manchmal lässt er sich, glaube ich, ganz selten auch am Spielfeldrand blicken, ne?
Ja, er lässt sich gerne mit VfB Habbinghorst blicken, da spielt sein guter Freund Kerim König, den er dann häufiger mal besucht, da sieht man ihn dann, wenn er dann mal Zeit hat. Und also ein bisschen Heimatverbundenheit ist auf jeden Fall da.
Sehr gut. Lars, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
Ja, sehr gerne.
Glück auf.
Danke, ciao.
Schauen wir wie immer noch kurz auf die Termine des Wochenendes. Am Samstag und Sonntag ist die Hundemesse Bello in der Stadt. Von jeweils 10 bis 17 Uhr sind die Türen der Europahalle geöffnet. Ungefähr 80 Aussteller sind dabei. Menschen zahlen 7 Euro Eintritt und für Hunde werden an der Kasse 1,50 Euro fällig. Wichtig, für den Hund muss der Impfpass dabei sein. Es gibt Zubehör und Accessoires, Mode und Trends, Nahrungs- und Pflegemittel und im Prinzip auch sonst noch alles weitere, was Hund und Härchen oder Frauchen interessiert. Samstag ist Tierschutzfest. In der Agora in Ickernend gibt es ein buntes Programm rund um den Tierschutz. Zwar sind die großen Castrop-Rauxler Einrichtungen da nicht mit dabei, aber es sind trotzdem viele Aussteller zugegen. Es gibt Info- und Verkaufsstände auf dem Gelände zu essen und zu trinken von 11 bis 17 Uhr an der Zechenstraße in Ickern. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls am Samstag ist in der Altstadt der Markt der Möglichkeiten. Auf dem Marktplatz gibt es von 10 bis 16 Uhr eingebettet in die Welt-Alzheimer-Woche ein Zusammentreffen von und für Alzheimer-Kranke und deren Angehörige. Es gibt viele Informationen und Unterhaltungsangebote. Also auch da eine Möglichkeit, sich das Wochenende zu vertreiben. Und damit sind wir am Ende der 104. Episode unseres Castrop-Rauxel-Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass all das hier nur möglich ist, weil wir über die Zeitung, über das E-Paper und über RN Plus Geld verdienen mit dem, was wir tun, nämlich Lokaljournalismus für Castrop-Rauxel zu machen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr das auch mal honoriert und ausprobiert, und zwar über ein Abonnement. Es gibt dazu zur Probe jetzt 4 Wochen die E-Zeitung kostenlos. Das heißt, da könnt ihr einfach mal schauen, ob euch das zusagt, was wir dort Tag für Tag unseren Lesern unterbreiten. Ansonsten gibt es auch das Plus-Angebot jetzt für 4 Wochen für nur 1 Euro zum Testen. Naja, und wer ein Zeitungsabo haben möchte, auch das ist möglich. Einfach eine Mail an castrop@ruhrnachrichten.de. Dahin könnt ihr übrigens auch Anregungen loswerden. castrop@ruhrnachrichten.de ist immer eine gute Mailadresse, wenn ihr Tipps und Ideen für gute Themen habt. Ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und freue mich schon darauf, euch nächste Woche wieder als Hörer dabei zu haben. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf.